Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Wir schauen in Kultur heute in die Tiefen und Untiefen der menschlichen Seele. Der Holocaust-Leugner Horst Mahler ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Das wurde heute bekannt. Ein politisch denkender Mensch, der sich in seinem Leben mehr und mehr radikalisierte. Und ein Symposium fordert mehr poetische Bildung von Anfang an. Zunächst aber geht es in die Zeit des Fin de siècle. Gustav Mahler und Arnold Schönberg, zwei zentrale Figuren der Wiener Musik um 1900, die beide tiefgreifende persönliche und künstlerische Krisen erlebt haben. Die Krisen betrafen ihr privates Leben, ihre Identität, die eigene religiöse Zugehörigkeit und ihren Status als Künstler in einer zunehmend antisemitisch geprägten Gesellschaft. Das kann uns heute auch was sagen, dachte sich vermutlich der US-amerikanische Theaterregisseur Peter Sellers. One Morning Turns into an Eternity, heißt seine Inszenierung, in der er beide Komponisten einander begegnen lässt. Gestern Abend war auf den Salzburger Festspielen Premiere und Jörn Florian Fuchs war dabei, im Gegensatz übrigens zum Schauspieler Christoph Waltz, der sich noch ohne Karte unter das Publikum mischen wollte, klappte aber wohl nicht und lag wahrscheinlich nicht daran, dass die Karten gestern um die 400 Euro kosteten und das für 62 Minuten. Ist das nicht ein wenig überteuert gewesen, Jörn Florian Fuchs?
Ja, also ich habe ja gar nicht viel gegen knappe, konzise Musiktheaterabende. Das ist durchaus schon in Ordnung. Hier, muss ich allerdings sagen, handelt es sich auch nicht wirklich um eine Inszenierung. Es ist ein mittelmäßig beleuchtetes Konzert mit einer klaren Personenregie, was die beiden Sängerinnen des Abends betrifft. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich, dass Erwartung von Schönberg ja ein geheimnisvolles Stück ist. Eine Frau, die im Wald herum irrt auf der Suche nach ihrem Geliebten, den sie möglicherweise tot findet. Also das bleibt alles so ein bisschen unklar. Und Abschied ist von Gustav Mahler der Schluss vom Lied von der Erde. Das hat überhaupt nichts Szenisches. Und man kann, wenn man das so sieht, auf der großen Felsenreitschule den Stücken gleichsam folgen und den Protagonistinnen. Nur, wenn ich dann im Programmheft lese, dass es hier um eine Widerstandskämpfertruppe geht im ersten Teil und im zweiten Teil dann eine große Vision ist, was die Menschheit betrifft und Heilung und Ungeheuer in der Nacht und allem, muss ich sagen, das, was auf der Bühne zu sehen ist, also eigentlich das Konzert, das Inszenierte und die Handlung von Sellers überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das bleibt ein inszeniertes Konzert und eine behauptete Handlung in der Form, das geht nicht. Wissen Sie, ich kann Ihnen auch eine Mozart-Symphonie präsentieren und sagen, ja, aber eigentlich spielt es auf dem Mars 3020. Das geht nicht. Also das ist kein Musiktheater in dem Sinne geworden.
Ja, Sie klingen nicht wirklich begeistert. Um es nochmal zu wiederholen, da sind also Mahlers Erwartung, Mahlers Abschied zusammengewebt worden mit Schönbergs Erwartung zusammengewebt worden mit Mahlers Abschied. Was wird denn genau daraus aus Sellers Stück?
Ja, das sind eben die zwei Sängerinnen, die wir dort sehen in der Felsenreitschule. Riesenhafter Raum. Es gibt dort von George Zippin eine Reihe von Skulpturen, die sich bewegen, die Schatten werfen, die unterschiedlichen Lichtstimmungen gibt es in der Felsenreitschule. Das alles sieht man schon. Also eine Atmosphäre stellt sich ein, aber wie gesagt, nichts wirklich Szenisches. Und das ist eben das Problem an diesem Abend. Und bei diesen netto 62 pausenlosen Minuten fragt man sich, da hätte einfach eine Dramaturgie hingehört. Oder ich finde ja immer, dass man schon eine Ebene haben sollte, wo man als unbelecktes Publikum, ohne das Programmheft zu studieren, einfach reinkommt und irgendwas versteht. Und somit bleibt man sehr ratlos zurück. Es gibt zwei Figuren noch, die auftauchen, die rätselhaft bleiben. Es gibt die Leiche aus der Erwartung ganz am Anfang schon in einem Leichensack. Das nimmt eigentlich die Pointe des Schönberg-Stücks weg. Also leider wirklich szenisch einfach eine Enttäuschung.
Sie haben es erwähnt, die Aufführung fand in der Felsenreitschule statt. Das ist ja ein Riesensaal mit mehr als 1000 Sitzplätzen. Wie füllt Sellers das denn szenisch aus?
Nur durch diese Lichtregie und nur eben durch diese zwei Frauen, die so ganz langsam schreitend durch die Gegend laufen. Das Geheimnisvolle kann man in so einem Raum natürlich auch nicht wirklich darstellen. Das ist einfach nicht machbar. Also die Felsenreitschule.
Jetzt ist die Verbindung weg.
In dem Sinne zum Beispiel realisiert, indem der Soloflötist Karl-Heinz Schütz beim Mahler dann zweimal in einer der Arkaden auftaucht und dann ist Fleur Baron, die Sängerin beim Mahler, die den dann anschaut aus der Ferne. Also es sind so kleine Momente, aber wie gesagt, es bleibt bei einem szenischen Konzert, wobei das Konzert wiederum hat funktioniert. Die Wiener Philharmoniker unter Esa-Pekka Salonen haben das mit viel Kraft, auch mit den Nuancen für die Zwischentöne, für diese Zwischenwelt, diese musikalische, finde ich toll gemacht, wirklich. Und wir haben mit Osrin Stundüt als Frau in der Erwartung eine tolle Besetzung. Wir hören jetzt aber Fleur Baron als Altistin im Abschied von Mahler. Das war wirklich gut gesungen. Ich muss sagen, dass Sellers in letzter Zeit einige Projekte gemacht hat oder mehrere, die ich sehr gut fand, in Ex zuletzt im Musiktheater. Das jetzt in Salzburg war, könnte man so sagen, wenn man ganz böse ist, könnte man sagen, eine Mogelpackung. Ich würde sagen, wenn ich freundlicher bin, eher so eine Gelegenheitsarbeit, die aber angesichts des Ortes Salzburg und der Preise, wie Sie schon gesagt haben, meiner Ansicht nach nicht adäquat ist.
Peter Sellers inszenierte in Salzburg eine musikalische Begegnung zwischen Gustav Mahler und Arnold Schönberg. Darüber sprach ich mit Jörn Florian Fuchs. Vielen Dank. Gerade erst hat der Chef der PISA-Studie, Andreas Schleicher, gravierende sprachliche Mängel bei Kindern mit Migrationshintergrund beklagt. Da ruft uns ein Symposium in Tübingen entgegen, kommt zur Sprache und setzt noch einen drauf. Denn es geht hierbei nicht um den Spracherwerb an sich, sondern um poetische Bildung. Denn die kommt zu kurz. Während man an Musikschulen schon als Kind ein Instrument erlernen kann, ist der Umgang mit Gedichten in der Schule meist auf die Interpretation beschränkt. Dabei könnte es doch ein geeignetes Mittel für eine sprachliche Emanzipation sein, auch für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Christian Gampert hat das Symposium besucht.
Die poetische Bildung sei in Deutschland marginalisiert und unterfinanziert. Diese kaum zu bestreitende Diagnose wurde auf dem Tübinger Symposion von diversen Referenten vorgetragen, die dann aber gleich auf eine eigentlich ermutigende Praxis verwiesen. Die konkrete Arbeit an Gedichten, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, führe zu Selbsterkundung, Selbstermächtigung und natürlich zu mehr sprachlicher Kompetenz. Und das Interesse sei groß. Carla Reimert Montassa vom Berliner Haus der Poesie.
Alle, die zu uns kommen, möchten aber gerne alles machen. Sie möchten gerne Lieder schreiben, also Lyrics dichten. Sie möchten gerne Spoken Word machen. Sie möchten gerne rappen. Sie möchten gerne Hip-Hop lernen. Und sie möchten Page Poetry lernen.
Page Poetry ist die meist ungewöhnliche grafische Anordnung von Wörtern und Sätzen auf einer Seite. Alle Möglichkeiten sind offen bei diesen Poesie-Workshops. Es gibt keine bildungstechnischen Vorgaben. Die Protagonisten des Tübinger Symposions wollen Poesie in Kitas und Schulen, in Freizeiteinrichtungen und auch in der Erwachsenenbildung. Es gibt aber kaum Lehrer dafür und es gibt kaum Geld für Ausbildung und das Lehren selber.
Die erste Forderung ist, dass endlich eben ein ganzes Kompetenznetzwerk gebildet werden muss von den Schulen, von den Bibliotheken, von den Landeskultusministerien, die sich wirklich dieser Sache annehmen,
sagt Carla Reimert-Montassa. Die Poesieverfechter konkurrieren dabei mit anderen Disziplinen, mit Theater-AGs und Kunstaktivisten und der Ruf nach mehr poetischer Bildung fällt nun ausgerechnet in eine Phase der Sparmaßnahmen. Aber das Potenzial von Gedichten für Kinder und Jugendliche ist riesig. Rap und Hip-Hop haben da natürlich eine große Anziehungskraft. Ayon Mukherjee, der Hip-Hop-Workshops veranstaltet, sagt, natürlich müsse man über die machistischen Elemente im Rap mal nachdenken. Aber an den Schulen seien die Jungs beim Schreiben von Rap-Texten viel zaghafter als die Mädchen. Einfach, weil die mehr lesen würden. Aber beim Rappen könne man eigene Probleme auf allen Sprachniveaus formulieren und die eigene Stimme hören.
Wenn ich so eine gemischte Gruppe habe, zum Beispiel migrantische Gruppen mit verschiedenen Alter, dann muss ich halt individuell eins zu eins zugehen. Ich mache so ein allgemeines Konzept, aber dann bereite mich davor, dass ich dann, wenn ich mit jemandem sitze, bin ich in deren Welt.
Sowieso gehört es zum Ansatz der poetischen Bildung, die Herkunftssprachen von Migranten einzubeziehen. Sprich doch mal ein Gedicht aus deiner Heimat und wir finden dann eine Übersetzung und wir schreiben das dann weiter. Die an der FU lehrende Rike Bolte ist ständig zwischen Lateinamerika und Europa unterwegs und versucht, unterschiedliche poetische Kulturen in Kontakt zu bringen. Sie benutzt dabei auch räumliche Installationen und sagt,
dass es eben Text geben kann oder Textgenerierungsformen geben kann, die eben das Herumlaufen benötigen. Also ich lese, indem ich laufe.
Und vor allem, ich lese laut. Das tat ja auch Friedrich Hölderlin, der in seinem Turmzimmer vor allem im Gehen dichtete. Es ist deshalb kein Zufall, dass das Symposion zum Teil im Hölderlin-Turm stattfand, der als Literaturmuseum dem Besucher vor allem das Rhythmische an der Lyrik vermitteln möchte. Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, der das Museum konzipiert hat, ist es wichtig,
dass wir diese Orte zu Städten eines solchen kreativen und spielerischen Umgangs mit der Sprache machen.
Die Tübinger Kinder, die abends im Hölderlin-Turm ihre Gedichte vorlasen, hatten die in einer Projektwoche mit Tübinger Studenten geschrieben. Andere Workshops im Turm machten das Tempo eines Gedichts zum Thema und das Körperliche des Dichtens.
Weil das lyrische Sprechen, das poetische Sprechen und eben auch die besondere Syntax etwas Sinn, was mit dem Körper ganz eng verbunden ist, mit dem Atemrhythmus, mit dem Herzschlag.
Sagt die Lyrikerin Daniela Danz, die den Workshop gab.
Das ist das, was die Tagung möchte, dass mehr Menschen wissen, dass es schön ist, mit einem Gedicht zu leben.
Christian Gampert über die Kunst, mit Gedichten zu leben. Ein Symposium zur poetischen Bildung in Tübingen. Horst Mahler war einer der radikalsten und vehementesten Holocaustleugner. Gestern ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. In seinem Leben schien nicht so stetig gewesen zu sein wie der Wechsel. In den 60er und 70er Jahren vertrat Mahler viele Aktivisten der Studentenbewegung, auch spätere Mitglieder der Rote Armee-Fraktion, zu deren Gründern erzählte. Später sagte er sich dann von der RAF los und wandte sich einer maoistischen Kleinpartei zu, sympathisierte dann mit den Grünen, später mit der FDP, bis er dann im Jahr 2000 Mitglied der NPD wurde, aus der er 3 Jahre später wieder austrat und gründete daraufhin einen Verein, dem viele Holocaustleugner beitraten. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit Stefan Aust, langjähriger Chefredakteur des Spiegel und Verfasser des Standardwerks Der Bader-Meinhof-Komplex, in dem er die Geschichte der RAF umfassend dokumentiert. Und ich habe ihn gefragt, wie erklären Sie sich diesen dauerhaften Wechsel in seinem politischen Leben, der Mahler am Ende radikalisierte?
Naja, Horst Mahler war immer ein sehr guter Rechtsanwalt, kann jede beliebige Position sehr einleuchtend vertreten. Mal als Verteidiger, mal als Staatsanwalt, mal als Richter. Und so hatte ich manchmal den Eindruck, wenn ich mit Horst Mahler geredet habe, und ich kenne ihn ja sehr, sehr lange, dass er auch geradezu etwas spielerisch mit unterschiedlichen Positionen gearbeitet hat und dann darstellen wollte, dass er diese unterschiedlichen Positionen auch gut begründen konnte.
Nun ist nicht jeder Rechtsanwalt politisch so aktiv und so wechselhaft in der politischen Gesinnung. Ich fand ganz interessant, ich habe gelesen, Beate Glasfeld, die sich für die Aufklärung von NS-Verbrechen einsetzte, die erklärte das einmal so: Viele ehemalige Linke seien nach rechts gezogen, zum Beispiel ja auch Jürgen Elsässer, der bei K-Gruppen wie Konkret begann und inzwischen das Kompaktmagazin verlegt. Ist ja ein weiteres Beispiel. Haben Sie eine Erklärung?
Da gibt es eine ganze Reihe von Leuten hier, die ich aus der Studentenbewegung kannte. Also ich war ja auch mal bei der Zeitschrift Konkret und habe zu dieser Zeit eben auch Horst Mahler und auch andere, übrigens auch den Elsass habe ich nie kennengelernt, aber andere, mit denen Mahler dann auch sehr intensiv später zusammengearbeitet hat. Ich war nie so ein Radikaler und deswegen konnte ich auch schon damals deren Positionen zum großen Teil nicht verstehen. Und als ich dann Horst Mahler also über die nächsten Jahre verfolgt habe, in Wirklichkeit hat er ja auch mich verfolgt, er wollte es immer abknallen, zusammen mit Andreas Bader, habe ich mich natürlich mit ihm beschäftigt und ich habe ihn dann auch mal interviewt, als er in Brandenburg im Gefängnis saß. Und es war so, ich kann mich erinnern, ich habe ihn damals gefragt, ja, wie kann es denn sein, dass man seine Position so verändert, sozusagen von einer radikal linken Position auf eine schon damals radikal rechte Position geht? Und da konnte er sozusagen die Frage nicht verstehen, sondern hat dann begründet und hat gesagt, ja, wieso, ich war früher gegen den Imperialismus, ich bin heute noch gegen den Imperialismus, ich war früher gegen die USA und für irgendwie einen deutschen Alleinweg und das bin ich heute auch noch. Das heißt, er hat im Grunde seine Position gar nicht so sehr viel verändert und deswegen ist es ja häufig so, dass das Radikale, also Linksradikale, dann relativ schnell dann auch zu Rechtsradikalen werden können und viele Positionen sehen sie gar nicht, dass sie die tatsächlich anders sehen.
War es die marxistische Dialektik, die Horst Mahler gedanklich so radikalisierte, also sowohl in seiner frühen linken Phase als dann ja auch in seinem späteren rechtsextremen Gedankengut?
Also er hat mir gesagt, er ist sehr beeinflusst worden, was seinen Positionswechsel anbetrifft, von Hegel. Und da hat ihm mal, ich glaube Otto Schily, hat ihm mal die Gesamtsammlung von Veröffentlichungen von Hegel ins Gefängnis geschickt. Und da hat er sich dann eben die entsprechenden Sachen rausgesucht. Und ich glaube, gedanklich spielt bei ihm immer die Rolle, wie ich das eingangs sagte, wie ein Anwalt sich dann aus bestimmten Materialien das raussucht, was er für seine gegenwärtige Sichtweise und Argumentation gerade braucht.
Und bei Hegel war er sicherlich dann fasziniert durch dessen Dialektik mit der Betonung auf Widersprüchen innerhalb gesellschaftlicher Veränderungen, die
Aber
er
genau,
ja für sich nutzte.
Da kann man sich natürlich, wenn man will, alles Mögliche raussuchen. Mhm.
Ja, Sie haben das gerade so lapidar gesagt, Sie sind mal angeknallt worden von Horst Mahler, also Sie kannten ihn persönlich, ohne dass sie mit ihm befreundet gewesen wären und haben eben persönlich auch erlebt, wie er sie einmal bedroht hat. War Horst Mahler ein Mensch, vor dem man sich fürchten musste?
Also wenn ich an die Situation denke, wo er zusammen mit Bader bei uns in Hamburg vor der Tür auftauchte und uns wirklich abschießen wollte, da war das wirklich eine sehr gefährliche Situation. Da sind wir nachts vorgewarnt worden und sind dann noch schnell abgehauen. Und das Interessante war, dass ich, als ich ihn dann später, Jahre später, in Brandenburg im Gefängnis interviewt habe, da haben wir nochmal einen Film gemacht über das Berlin der 60er Jahre und dazu wollten wir ihn auch interviewen. Und dann hat meine Kollegin, die mit dort war, hat gesagt, pass mal auf, wenn die Kamera dann läuft, dann frag ihn anschließend nochmal, wie das gewesen ist damals, als die euch abballern wollten. Und da ging es um die Kinder von Ulrike Meinhof, die ich denen da abgenommen hatte und dem Vater zurückgegeben habe. Und das fanden sie natürlich ganz schlimm als Bedrohung der RAF damals im Untergrund. So, und dann habe ich ihn gefragt, wie ernst war denn das damals? Und da hat er gesagt, bitter ernst. Und habe dann gesagt, hättet ihr uns wirklich abgeknallt? Hat er gesagt, naja, also bei euch weiß ich nicht so genau, aber bei dem anderen, also das war ein ehemaliger Freund von Ulrike Meinhof, Peter Hohmann, den auf jeden Fall. Und dann habe ich bei dem Interview, als die Kamera noch lief, das habe ich also alles auf Film auch, da hat er dann gesagt, naja, er sei ja immer dagegen gewesen, jemanden abzuschießen, aber bei Bader hätte man das nicht so genau gewusst. Er wäre damit zufrieden gewesen, wenn man uns damals einen schweren Schaden zugefügt hätte, so zum Beispiel wie die Iren bei der IRA das machten, ins Knie schießen. Und da wäre er dabei gewesen.
Sie beschreiben in Ihrem Buch Mahler ja als eine Art Symbolfigur der RAF, also als jemanden, der sich ideologisch wandte und extrem zuspitzen konnte. War das ein Intellektueller, ausgestattet mit einer ja, sehr instabilen Persönlichkeit?
Naja, seine Persönlichkeit war nachher dann doch sehr stabil, als er im Gefängnis war und er hätte ja rauskommen können, wenn er nicht weiter an seinen Thesen vom Leugnen des Holocaust festgehalten hätte. Man hatte so den Eindruck, dass er ganz bewusst seine Position weiter vertreten wollte, um eben nicht begnadigt zu werden, um nicht aus dem Gefängnis rausgelassen zu werden. Er hätte jederzeit, ich habe mit ihm auch darüber geredet, habe gesagt, warum sagst du nicht mal, also jetzt sehe ich das wieder anders und dann bist du ja aus dem Gefängnis raus. Nein, das wollte er nicht. Also übrigens, das hört sich jetzt ganz merkwürdig an. Wir waren auf Du und sind es auch geblieben. Und das Komische ist ja, wenn jemand mal versucht hat, einen abzuknallen und hat es nicht geschafft, dann ist er ja sozusagen der Verlierer gewesen. Nicht? Deswegen hatten wir dann ein entspanntes Verhältnis in den Gesprächen darüber. Aber ich habe ihn eben über die verschiedenen Jahre immer mal getroffen. Die interessanteste Phase fand ich eigentlich bei ihm, als er noch wegen seiner RAF-Mitgliedschaft und der Teilnahme an Banküberfällen im Gefängnis saß. Da habe ich ihn mal für die ARD interviewt Und da war er gerade vom Terrorismus abgewichen und war im Grunde so eigentlich eher so ein Liberaler geworden.
Ja, in dieser Zeit bekam er ja auch Besuch von Gerhard Baum. Der war Mitglied der damaligen sozialliberalen Bundesregierung eingesetzten Kommission zur Erforschung der geistigen Ursachen des Terrorismus.
Ja, und da ist Baum auch gut beraten gewesen, den mal im Gefängnis zu besuchen, weil Horst Mahler hatte sich, so wie ich das bei kaum jemand anders gesehen hat, vom Terrorismus abgewandt und hat wirklich sehr intelligent und sehr abgewogen und sehr klug über diesen Weg in den Terrorismus berichtet. Hat immer von einer übersteigerten Moral, die dann in eine strikte Unmoral oder eine krasse Unmoral umschlägt, geredet. Also das war eine Phase. Ich habe selten ein Gespräch geführt mit einem ehemaligen RAF-Mitglied, einem ehemaligen Terroristen, der so interessant und auch ideologisch und gleichzeitig auch logisch mit dem umgegangen ist, was da gewesen ist. Das war wirklich sehr klug.
Wie ist es denn dann gegen Ende seines Lebens zu dieser ideologischen Verzerrung gekommen? Und zeigte sich das nicht auch körperlich? Also ihm mussten gegen Ende seines Lebens beide Unterschenkel amputiert werden. Das ist ja fast eine Metapher, oder?
Ja, also so weit würde ich nicht gehen mit der Interpretation. Das war schlichtweg eine Krankheit. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass er eben, als ich ihn da, ich glaube, ich habe ihn 2 oder sogar 3 Mal im Gefängnis dort besucht, dass man sich sehr vernünftig mit ihm unterhalten konnte, auch als er seine rechtsradikalen Positionen vertreten hat. Also wir haben zum Beispiel über den Holocaust geredet, und denn wenn er dann gesagt hat, ja, es gab ja diesen Massenmord gar nicht, aber dann habe ich gesagt, ja, aber ich meine, dann fahr doch mal nach Auschwitz und guck dir das mal an. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, warst du denn schon mal da? Da habe ich gesagt, nein, ich war noch nicht da. So, und dann habe ich gesagt, fahr doch mal hin und guck dir das mal an. Dann wirst du doch sehen, dass du mit deinen Positionen Unrecht hast. Und da hat er gesagt, ja, die lassen mich ja hier nicht raus. Für mich war dieses Gespräch aber dann tatsächlich der Anlass, ein paar Wochen später da selbst mal hinzufahren und mir das aus der Nähe genau anzusehen. Also er hat wirklich, ich hatte immer wieder den Eindruck, er ist im Grunde wie ein Anwalt, der jetzt eine andere Position vertritt und sich dann die Argumente raussucht, die für diese Position die passenden sind.
Der Holocaust-Leugner und Rechtsextremist Horst Mahler ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Darüber sprach ich mit dem Journalisten Stefan Aust. Der österreichische Maler Herbert Brandl ist tot. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Er starb gestern überraschend im Alter von 66 Jahren. Brandl zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Malern der Gegenwart. Er war eine prägende Figur der neuen Wilden in der Malerei der 80er Jahre. Expressiv, aufgeladen und monumental, so ist sein Werk zu beschreiben, darunter riesige Landschaftsbilder und neoexpressionistische Farbwirbel in Serie. Romantisch und visionär nannte das Wiener Belvedere 21 seine Kunst, und der ehemalige Kurator Robert Fleck der Hamburger Deichtorhallen sagte damals über eine Brandl-Ausstellung:
Es ist eigentlich so, dass man hier rausgehen kann und sich denken, das sind eigentlich Bilder und auch farbliche Wahrnehmungen, die ich eigentlich vielleicht noch nirgendwo gesehen habe.
Der emotionale Ausdruck war Anfangs- und Endpunkt seiner Malerei. Seine Kunst lebte vom Moment. Herbert Brandl über den Entstehungsprozess.
Diese großen, da habe ich mehr oder weniger ein Limit von 20 Minuten mehr auferlegt. In der Zeit muss ich das machen können. Das heißt, ich muss mir da vorher schon überlegen, wie mache ich das von der Logistik her. Es geht mir eigentlich darum, dass ich nicht mehr zurücktrete, dass ich aus dem Prozess nicht mehr raustrete, sondern das einfach durchlaufen lasse. Und egal, was dabei rauskommt, ich akzeptiere das nicht. Ich mal kein Bild, das ich mir vorher ausgedacht habe oder skizziert habe.
Brandl wurde 1959 in Graz geboren, lernte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien und lehrte selbst von 2004 bis 2019 als Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf. 1992 wurde er zur Documenta 9 in Kassel eingeladen. 2007 gestaltete er den österreichischen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Jetzt ist Herbert Brandl, wie gesagt, im Alter von 66 Jahren gestorben. Harsche Kritik erntete Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, für seine Aussagen zur Erinnerungspolitik. Weimer hatte im Interview der Woche im Deutschlandfunk gesagt, sein Gedenkstättenkonzept werde das Erinnern an die Shoah nicht mit deutschen Kolonialverbrechen vermischen. Grüne Bundestagsabgeordnete beklagen deswegen eine erinnerungspolitische Kehrtwende. Aved Tesfayesus und Marlene Schönberger schreiben, es gäbe einen breiten Konsens darüber, dass Erinnerungskultur sich auch mit den deutschen Kolonialverbrechen beschäftigen müsse. Auch der Historiker und Kolonialismusexperte Jürgen Zimmerer fordert die umfassende Beteiligung aller Interessierten und Betroffenen. Morgen tut er das in dieser Sendung.
Reaktionen auf die Zolleinigung und die UN-Konferenz zur Zukunft der Palästinenser. Dazu hören Sie mehr in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.